Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Unsere Themen: Die Kraftwerke in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr so wenige Treibhausgase ausgestoßen wie nie. Das haben Sie vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Dann widmen wir uns nochmal der Diskussion über Tierwohl und faire Preise für Lebensmittel. Es geht um bezahlbare Umbauten von Schweineställen und um eine neue Verbrauchergemeinschaft, die ein innovatives Preismodell anwendet. Ein Bündnis zur Lösung der Plastikkrise hat eben seine Forderungen an die Bundesregierung formuliert und auch dazu hören Sie Einzelheiten. Und im Verbrauchertipp betrachten wir in unserer Serie über das Erben schließlich die spezielle Situation in Patchwork-Familien. Der vergangene Januar war der weltweit wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wie der Kopernikus-Dienst zum Klimawandel gestern bekannt gab. Vor diesem Hintergrund kommt eine erfreuliche Nachricht von der Denkfabrik Agora Energiewende. In Brüssel stellte sie heute ihre Studie zu den Treibhausgasemissionen europäischer Kraftwerke vor. Die sind gesunken. Details von Paul Vorreiter.
Beim Abbau der Treibhausgasemissionen von Kraftwerken macht die EU Fortschritte. Das zeigt eine Analyse, die Agora Energiewende, eine Denkfabrik für Energiepolitik, heute in Brüssel präsentiert hat. Dabei sticht eine Zahl der Analyse besonders ins Auge. Noch nie sind die Treibhausgasemissionen von Kraftwerken in der Europäischen Union so stark gesunken wie im vergangenen Jahr. Sie gingen um 120 Millionen Tonnen CO2 zurück. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 12%. Und das hat mehrere Gründe. Die Kohleverstromung ist laut Studie in allen EU-Ländern zurückgegangen. Der wegfallende Kohlestrom wurde je zur Hälfte durch Gas oder Strom aus erneuerbaren Energien ersetzt. Deren Anteil kletterte auf einen Rekordwert von knapp 35%. Aber nicht nur das sorgte für einen starken Rückgang der Emissionen, auch der Anstieg des CO2-Preises im europäischen Emissionszertifikatehandel.
Dort sind seit der letzten Reform, die abgeschlossen wurde Ende 2017, die Preise signifikant gestiegen. Von vormals so um die 5 Euro pro Tonne auf jetzt in 2019 relativ durchgehend um die 25 Euro pro Tonne. Und dieser Preisaufschlag, der führt dazu, dass die CO2-intensivere Erzeugungsform, nämlich die Kohleverstromung, gegenüber der CO2-weniger intensiven Erzeugungsform Gas in einen Nachteil kommt,
sagt Matthias Buck, Energiepolitik-Experte bei Agora Energiewende. Kurzum, es rechnet sich zunehmend weniger, Kohle zu verstromen. Insgesamt sank die Menge an Kohleenergie um etwa ein Viertel. Deutschland hat einen wichtigen Anteil am Rückgang der Stromerzeugung durch Steinkohlekraftwerke. Bei der Braunkohle sind fast zwei Drittel des Rückgangs alleine auf Deutschland zurückzuführen und Polen.
In Ländern, die über lange Jahre nicht mitgemacht haben bei der Stromwende, wir sehen Bewegungen in Polen, wir sehen einen drastischen Kurswechsel in Griechenland. Das lässt sich an den Erzeugungszahlen jetzt in erneuerbaren Strom noch nicht so ablesen, aber die tatsächlich stattfindenden Zubau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen in Polen und in Griechenland sind beeindruckend.
In der Analyse findet sich noch ein weiterer Rekord. Windkraft- und Solaranlagen produzierten vergangenes Jahr gemeinsam mehr Strom als Kohlekraftwerke. Das gab es noch nie. Das hat auch damit zu tun, dass das vergangene Jahr sehr windreich war. Insgesamt stieg in allen EU-Mitgliedstaaten der Anteil von Sonnen- und Windenergie am Strommix. Eine Ausnahme: Tschechien. Das Land ist vor allem für sein Interesse an der Atomkraft bekannt. Matthias Buck stellt allerdings klar, dass die Kernenergie keinen Einfluss auf den Rückgang der Treibhausgasemissionen hatte.
Die Atomkraft ist in den letzten Jahren stabil. Wir haben immer mal wieder kleine Ausfälle, nicht geplante Abschaltungen in Frankreich, in Belgien, insbesondere in Belgien. Aber zugebaut, Nuklearkapazitäten wird nicht. Und insofern ist dann der Beitrag der Atomkraft zur Reduktion von Treibhausgasen in den letzten Jahren kein zusätzlicher Beitrag.
Der Tenor der Analyse lautet also: Bei der Energiewende tut sich einiges in der EU und doch gibt es Verbesserungsbedarf. Mit Spannung wird erwartet, wie sich das große Maßnahmenpaket zum Klimaschutz, der europäische Grüne Deal, auswirken wird, mit dem Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Ein Etappenziel dabei ist es, die Klimaschutzziele bis 2030 nochmal zu erhöhen. Bislang hat sich die EU dazu verpflichtet, ihre Treibhausgase bis dahin um 40% zu verringern, verglichen mit dem Stand von 1990. Kommissionspräsidentin von der Leyen will dieses Ziel noch mal schärfen. Im dritten Quartal des Jahres will die Brüsseler Behörde die genauen Pläne dazu vorstellen.
Die Pläne der Kommission, auf -55% möglichst die Reduktion zu erhöhen, das entspricht dem, was wir brauchen in der Tat, um einen relativ linearen Zielpfad zu erreichen bis 2050. Das setzt voraus, dass wir die ganzen Steuerungsinstrumente, die wir gerade geschaffen haben, um die 2030er Ziele, wie sie jetzt stehen, anzusteuern, dass wir da noch mal jeweils einen Zacken zulegen, also sowohl was die CO2-Standards für den Verkehrsbereich anbetrifft, für den Gebäudebereich, aber auch, und das ist eine der zentralen Fragen, für den Emissionshandel.
Jedes Jahr werden laut der Untersuchung etwa 300 Millionen Zertifikate mehr ausgegeben als tatsächlich verbraucht. Die jetzt allmählich einsetzende Wirkung des gestiegenen CO2-Preises könnte mit einer weiteren Reduktion noch weiter verstärkt werden.
Laut Agora Energiewende entstanden im Jahr 2019 weniger klimawirksame Gase in stromproduzierenden Kraftwerken der EU. Soll das Gesetz der Realität angepasst werden oder die Realität dem Gesetz? Dass manche Haltungsformen für Mastschweine nicht mehr zulässig sind, aber dennoch existieren, wurde mittlerweile höchstrichterlich bestätigt. Nordrhein-Westfalen baut nun am Stall der Zukunft. Bis 2022 sollen dort Modellställe entstehen, um innovative Formen für die Schweinehaltung auszuprobieren. Gefährdet artgerechteres Schweineleben aber die Existenz der Landwirte? Hessen zeigt, dass das nicht so sein muss. Annette Eversberg über Gesetze, Schweineställe und Zukunftsprojekte.
Auf EU-Ebene gibt es schon lange eine Richtlinie, die anspruchsvollere Mindestanforderungen an die Schweinehaltung stellt. Diese sei in allen anderen Mitgliedsländern bereits umgesetzt, nur nicht in Deutschland, bestätigt Dr. Iris Fuchs, Präsidiumsmitglied der Bundestierärztekammer. Jetzt bestehe Nachholbedarf und das bringe die Landwirte unter wirtschaftlichen Druck.
In dieser Richtlinie aus 2008, da steht ja zum Beispiel schon drin, dass die Sauen die Füße ausstrecken sollen. Und deswegen ist es für uns Tierärzte nicht nachvollziehbar, wenn bei den landwirtschaftlichen Beratungen die Landwirte in Stallbauten ja so beraten worden sind, dass das nicht erfüllt wird. Deutschland hat hier geschlafen.
Das geplante staatliche Tierwohl-Label müsste sich demnach an die Vorgaben der EU-Richtlinie von 2008 halten. In der heißt es, Schweine sollen auch in Mast- und Sauenstellen ihrem Bewegungs- und Spürtrieb nachgehen und ihre sozialen Kontakte ausleben können. Kein Kupieren der Schwänze und keine Kastration männlicher Tiere. So steht es auch im wissenschaftlichen Gutachten des Beirats des Bundeslandwirtschaftsministeriums von 2015. Bisher wurde es genauso wie andere wissenschaftliche Fachgutachten ebenfalls nicht umgesetzt. So auch die Forderung der Bundestierärztekammer von 2017, ganz auf den Kastenstand in der Sauenhaltung zu verzichten. Schon damals regten die Tierärzte obligatorische Prüfverfahren für Stallneubauten an, die wirklich die Tiergesundheit verbessern. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, klagt, das Staatsziel Tierschutz werde in deutschen Ställen schlicht ignoriert.
Wir haben ein Tierschutzgesetz, das aus unserer Sicht eher ein Tiernutzgesetz ist. Zu wenig auf den Tierschutz ausgerichtet und dann gibt es dahinter Verordnungen für einzelne Tiere, die teilweise das Tierschutzgesetz, wenn man es so nennen kann, wieder aushebeln. Deswegen ist die erste Pflicht von Frau Klöckner, das Gesetz in den ordnungsrechtlichen Rahmen vernünftig zu gestalten, um gleiche Bedingungen für alle zu haben in Deutschland. Und dann kann man die, die noch mehr machen, wenn ein gutes Gesetz da ist, nochmal zusätzlich ausloben mit einem Label.
Der Deutsche Bauernverband befürchtet dagegen, das Tierwohl-Label der Bundesregierung könnte die wirtschaftliche Grundlage der Schweinehalter gefährden und verlangt Bestandsschutz beim Stallumbau. Zum Beispiel beim Baugesetzbuch, Generalsekretär Bernhard Krüsken.
Wir müssen im Bau- und Genehmigungsrecht einen Vorrang einführen für Bauvorhaben, für Umbauten, auch für Neubauten, die das Ziel höhere Tierwohlstandards haben.
Und nicht nur das. Krüsken will für die neuen Ställe auch Ausnahmen im Bundesnaturschutzgesetz, im Bundesemissionsschutzgesetz und bei der TA Luft durchsetzen, die gerade vorbereitet wird.
Wir verstehen nicht, warum dann Betriebe, wenn sie kleine Änderungen machen, schon ihren emissionsschutzrechtlichen Bestandsschutz verlieren. Das kann nicht sein. Und das bremst natürlich jede Weiterentwicklung in Richtung Tierwohl.
Dabei geht es auch darum, ob ältere Ställe, die heute wegen ihrer Größe nicht mehr genehmigungsfähig wären, bei einem Umbau weiter Bestandsschutz genießen würden. Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bereits im Rahmen eines Urteils festgestellt, wird umgebaut, gelten die Emissionsgrenzwerte wie für Stallneubauten. Laut Messungen der hessischen Landesregierung ist es auch gar nicht sehr aufwendig, einen tiergerechten Schweinestall auf Außenklima umzurüsten, der weniger Emissionen als ein geschlossener Stall ausstößt. Dr. Madeleine Martin ist die Landestierschutzbeauftragte für Hessen.
Es war ein ganz normaler, konventioneller Maststall, den der Betreiber umgebaut hat in dieser Form. Und aus meiner Sicht ist es wirklich so, wir brauchen weniger den ultramodernen Superstall, den man auf die grüne Wiese stellt, weil ich sage, die meisten Landwirte werden das genau nicht können. Wo unser Weg hingehen muss, ist die gängigen, üblichen, nicht tiergerechten Systeme so zu verändern, dass sie umwelt- und tiergerecht werden.
Die Landestierschutzbeauftragte hat jedenfalls für Hessen die Erfahrung gemacht, dass Schweinehalter sich diese Umrüstung leisten können und auch dazu bereit sind. Und zwar jetzt sofort und nicht erst in Zukunft.
Für ein schweinegerechteres Leben im Stall Hessen hält Umbauten für finanzierbar. Die Milchpreise waren in den vergangenen Jahren oft so niedrig, dass Landwirte nicht mehr davon leben konnten. Grundsätzlich schwankt der Marktpreis so stark, dass die Milchhöfe kaum damit kalkulieren können. Die Milchproduktion einer Kuh lässt sich auch nicht temporär stoppen oder absenken, bis die Preisflaute vorüber ist. Hier setzt die Idee einer neuen Verbrauchergemeinschaft an. Das Vorbild stammt aus Frankreich und dort machen bereits mehrere Millionen Menschen mit. Der Clou? Sie entscheiden selbst, wie viel sie für die Milch zahlen. Wie das System genau funktioniert, sagt Ihnen Ludger Fittkau.
Eltville, eine Stadt im Rheingau bei Wiesbaden. Nur wenige hundert Meter vom Rheinufer entfernt lebt Nicolas Barthelmy. Der Franzose ist Vorsitzender einer neuen Verbrauchergemeinschaft mit dem Namen Du bist hier der Chef. Die Idee, über einen Online-Fragebogen entscheiden sich möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst für eine Milch oder später auch für andere Produkte, die den Bauern einen deutlich besseren Preis garantieren als der, den sie über den üblichen Verkauf erzielen würden. Dann wird zunächst die Milch mit einer eigenen Verpackung in Supermarktregale gestellt und den Kunden wiederum zu einem Preis angeboten, den auch die Bauern als fair empfinden. Und wer sich zuvor in den Fragebögen des Vereins freiwillig erklärt hat, sollte dann auch später im Supermarkt genau diese Milch einkaufen. Man muss nicht Vereinsmitglied werden, kann es aber zu einem symbolischen Mitgliedsbeitrag von 1 Euro Aufnahmegebühr. Für das Sortiment sind die Lebensmittelläden zuständig, die mit dem Verein kooperieren. Sie steuern auch Angebot und Nachfrage selbst. Damit sollen Ladenhüter vermieden werden. Aktuell sind es etwa 40 Cent, die aus dem Verkaufserlös pro Liter Milch aus konventioneller Weidehaltung auf den Hof zurückfließen müssten, so sehen es die Milchviehhalter. Nicolas Barthelmy hat die Idee für diese Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft aus Frankreich mitgebracht.
In Frankreich ist es eine einmalige Geschichte, vor 3,5 Jahren gestartet mit der Milch, mittlerweile 36 Produkte von Verbrauchern gestaltet, kreiert. Es sind 3000 Landwirte, die exklusiv für die Initiative produzieren, entsprechend auch fair und gerecht entlohnt werden. Mittlerweile kaufen 15 Millionen Verbraucherinnen in Frankreich regelmäßig die Produkte.
Im Frühjahr nun soll Milch als erstes Produkt der Verbrauchergemeinschaft Du bist hier der Chef in Supermarktregalen des Rheingaus angeboten werden. Aktuell wird per Fragebogen noch ermittelt, ob es Biomilch oder konventionell erzeugte Milch aus artgerechter Tierhaltung sein soll. Davon hängt letztlich der Anteil am Endpreis ab, der dem Milchviehhalter zufließt und der auf die Verpackung gedruckt wird.
In Frankreich haben sich die Leute für eine konventionelle Weidemilch entschieden. Also erster Preis in Frankreich, auch ähnlich wie in Deutschland, bei 70 Cent, also die günstigsten Produkte. In Frankreich sind das jetzt 90, davon bekommen die Landwirte um die 40 Cent pro Packung schon seit 3 Jahren. Vor 3 Jahren war Milchkrise und dann waren die Preise deutlich unter 30 Cent. Bei unserem Fragebogen in Deutschland können die Leute zwischen 73 Cent, das ist aktuell das günstigste Produkt, was es gibt, was eigentlich nicht sehr fair ist. Und man kann eigentlich bis 1,46 hochgehen, je nachdem, was für man sich letztendlich als Kriterium dann entscheidet.
Die ersten deutschen Supermarktketten haben zugesagt, die Produkte wie in Frankreich auch in hiesige Regale zu stellen. Eine Molkerei ist auch schon gefunden, die mitmacht. Jetzt müssen sich noch möglichst viele potenzielle Verbraucherinnen und Verbraucher über die Homepage des Vereins melden, damit das Projekt im Frühjahr starten kann. Bei der Gestaltung der Verpackungen bekommt die deutsche Initiative Schützenhilfe aus Frankreich. Stefanie Anthony, Gründungsmitglied der Verbrauchergemeinschaft in Eltville.
Wir leben in einem der reichsten Länder der EU und wir haben hier Menschen, die arbeiten, aber sich von dieser Arbeit überhaupt nicht ernähren können. Das sind vor allen Dingen Landwirte, die hier teilweise noch einen Erst- und Zweit- und Drittjob annehmen müssen, um überhaupt ihre Familie durchzubringen. Und das, finde ich, kann einfach nicht sein. Und da muss man sich mal selbst an der Nase packen und sagen, okay, wir leben hier in Deutschland, uns geht es gut, ist es nicht auch möglich, für eine Milch einen fairen Preis zu bezahlen oder für jedes andere bäuerlich produzierte Produkt auch, denn das ist letztendlich unsere Lebensgrundlage.
Ab Frühjahr nun sollen blaue Milchpackungen mit weißer Aufschrift in den ersten Supermarktregalen stehen. Groß zu lesen soll dann sein, diese Milch wurde von uns Verbrauchern gewählt. Als nächste Produkte werden dann wohl Kartoffeln und Eier folgen. Das zeichnet sich bei der Online-Umfrage unter den Verbrauchern ab.
Freiwillig faire Preise zahlen. Ludger Fittkau über die neue Verbrauchergemeinschaft. Du bist hier der Chef. Es ist ein Alleskönner. Leicht, stabil, formbar und lange haltbar. Letzteres, die lange Haltbarkeit von Plastik, erweist sich mittlerweile als weltumspannendes Problem. Zum ersten Mal haben sich in Deutschland nun verschiedene Umwelt- und andere Organisationen zu einem Bündnis für die Lösung der Plastikkrise zusammengeschlossen. Ihre 15 Forderungen an die Bundesregierung stellten sie heute Vormittag in Berlin vor. Und Dieter Nürnberger war dabei. Welche Wege, Herr Nürnberger, sollen denn aus der Plastikkrise führen?
Frau Kuhlmann, es sind vor allem Wege, die bisher von der Bundesregierung nicht oder kaum eingeschlagen wurden. Gerade beim Thema Abfallvermeidung oder Reduzierung von Plastik setzt die Große Koalition ja eher auf eine Zusammenarbeit mit der Industrie, beispielsweise über freiwillige Selbstverpflichtungen. Und genau diesen Weg bewerten viele der führenden deutschen Umweltverbände als nicht mehr zeitgemäß, als ineffektiv. Und somit sind wir bei den Stichworten Verbot oder auch Durchsetzung von Reduktionszielen per Ordnungsrecht. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe plädierte am Vormittag auf jeden Fall dafür.
Wir brauchen ein Ende der freiwilligen Selbstverpflichtungen und wir müssen, nachdem uns schon die EU jetzt treibt mit Plastiktütenverbot, wir müssen weiterdenken. Wir müssen beispielsweise auch den Mut haben, Plastikflaschen oder Getränkekartons, die besonders umweltschädlich sind, das sind nämlich bis zu 50% Plastikanteil, einfach verbieten, überall dort, wo wir Alternativen in der Wiederverwendung, in Mehrweg haben, sollten die verwendet werden.
Über 400 Millionen Tonnen betrage die globale Kunststoffproduktion im Jahr. Und es wird sogar erwartet, dass dieser Wert in den kommenden 5 Jahren auf rund 600 Millionen Tonnen anwachsen wird. In Europa sei es so, dass 40% der Plastikproduktion für Verpackungen verwendet werden. Und ein Viertel der europäischen Produktion wird allein in Deutschland nachgefragt. Diese Statistiken zeigen den Handlungsbedarf und aus Sicht der Umweltverbände eben auch das Versagen der bisherigen Maßnahmen der Politik. Es gelte also zuerst, die Kunststoffproduktion einzudämmen, auch aus gesundheitspolitischer Sicht, sagt Annemarie Mohr. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Women Engage for a Common Future.
Eine kürzlich von der Uni Frankfurt veröffentlichte Studie zeigt, dass in verschiedenen Plastikprodukten insgesamt mehr als 1400 Chemikalien zu finden sind. Bei der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffprodukten werden Chemikalien zugeführt, um bestimmte Produkteigenschaften zu erreichen. Bromierte Substanzen zum Beispiel dienen als Flammschutzmittel in Elektrogeräten und Weichmacher machen hartes PVC zu Planschbecken. Entweichen die Chemikalien aus den Produkten, können sie über die Atmung, die Nahrung und die Haut in unsere Körper gelangen.
Somit streben die Verbände eine, wie es heißt, absolute Reduktion bei der Produktion an. Und interessant auch für biobasierte oder als biologisch abbaubar gekennzeichnete Kunststoffe soll dies gelten. Diese seien in puncto Ressourcen, Klima oder Umweltschonung nämlich kaum mit Vorteilen behaftet. Weniger Produktion also und vor allem Abfallvermeidung stehen auf dem Forderungskatalog ganz oben. Was das dann beispielsweise konkret etwa für den Getränkemarkt in Deutschland bedeuten würde, hier fordern die Verbände einen Aktionsplan. Das Ziel: Einweg stoppen, Mehrweg verbindlich machen, sagt Olaf Band, der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Man kann Wasser auch direkt aus dem Wasserhahn entnehmen, in Glasflaschen zu Hause sammeln. Das ist das sehr Einfache. Bei Obst und Gemüse komplett auf Verpackungen im Handel verzichten und eben beim Mehrweg die Quote unbedingt wieder anheben. Insbesondere natürlich auch bei Transportverpackungen im Versand, online, aber auch im Gewerbe tatsächlich ein standardisiertes Mehrwegsystem einführen.
Und bei all diesen Punkten soll dafür gesorgt werden, dass die Bundesregierung nun eben entsprechend handelt, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene. Martin Kaiser ist Geschäftsführer von Greenpeace.
Deshalb fordern wir gemeinsam die Bundesumweltministerin auf, eindeutige Vorgaben in der EU-Ökodesign-Richtlinie, aber auch auf nationaler Ebene im Verpackungsgesetz, im Elektro- und Elektronikgerätegesetz sowie im Kreislaufwirtschaftsgesetz in den Bundestag einzubringen. Verbundstoffe und mehr Komponentenkunststoffe machen das Recycling unmöglich und werden oft nur aus Marketinggründen verwendet. Verbrennen darf in Zukunft nicht mehr als Verwertung anerkannt werden, denn das ist kein Recycling.
Die Forderungen gegen die Plastikkrise, Frau Kuhlmann, betreffen also die Hersteller, die Politik und natürlich auch die Verbraucher. Aber laut Verbände, laut Umweltverbände heute Vormittag in Berlin, eine Trendwende in diesem Bereich sei machbar.
Die Forderungen des Bündnisses zur Lösung der Plastikkrise fasste Dieter Nürnberger zusammen. Danke dafür nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Immer mehr Paare leben ohne Trauschein zusammen. Manche haben Kinder aus einer früheren Partnerschaft mit in die neue Beziehung gebracht. Stirbt einer der beiden, stellt sich die Frage, wem welcher Anteil am Erbe zusteht. Es sei denn, die Partner haben die Erbfolge geregelt. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Ob mit oder ohne Trauschein. Hat man kein Testament aufgesetzt, gilt die gesetzliche Erbfolge. Und das bedeutet für Patchwork-Familien:
Das deutsche Recht ist ja ein Blutsverwandtenerbrecht. Dann erbt allein das eigene Kind. Und wenn kein Testament vorhanden ist, geht eben die Lebenspartnerin leer aus.
Sagt der Bochumer Rechtsanwalt und Notar Axel Janitzki. Aber auch die leiblichen Kinder der Partnerin können leer ausgehen.
Auch wenn ein anderes Kind mit in dieser Familie oder familienähnlichen Struktur lebt, es erbt immer nur das leibliche Kind.
Patchwork-Familien sind ein erbrechtlich kompliziertes Gebilde. Hat etwa der zuerst verstorbene Partner und Eigentümer eines Hauses seine Partnerin zur Alleinerbin eingesetzt, dann erben nach deren Tod nur deren leibliche Kinder und die Nachkommen des ehemaligen Immobilienbesitzers erhalten nichts. Aber auch was die Nutzung der Immobilie durch den länger lebenden Partner betrifft, sollte man sich, so Notar Axel Janitzki, rechtzeitig Gedanken machen. Denn
wenn die über Jahre zusammen oder Jahrzehnte zusammen in einem Haus wohnen, und es tritt gesetzliche Erbfolge ein, dann hat ja der andere entweder nur die Hälfte oder wenn sie nicht verheiratet sind, sogar überhaupt nichts. Das heißt, die Wohnsituation, die über Jahre und Jahrzehnte gewohnt ist, ist gefährdet. Denn wenn ein anderer Miterbe ist, dann kann er die Auszahlung seines Anteils verlangen. Er kann eventuell die Teilungsversteigerung beantragen, sodass die Wohnsituation gefährdet ist. Also jeder, der mit jemand anderem zusammen wohnt, sollte sich Gedanken machen, dass diese Wohnsituation auch gesichert ist für den Fall, dass er nicht mehr lebt.
Damit der überlebende Partner in der Immobilie bleiben kann, empfiehlt sich in jedem Fall eine testamentarische Regelung.
Man kann ein Wohnungsrecht als Vermächtnis beispielsweise aussetzen. Das Wohnrecht kann unterschiedlich gestaltet sein, es kann entgeltlich, es kann unentgeltlich gestaltet werden und es kann dann im Ergebnis in das Grundbuch eingetragen werden.
Um Konflikten vorzubeugen, kann auch eine Vor- und Nacherbefolge in Betracht kommen. Dabei setzen sich die Partner zu gegenseitigen Alleinerben ein. Allerdings nur als Vorerbe, während die jeweiligen eigenen Kinder dann die Nacherben sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die eigenen leiblichen Kinder nicht leer ausgehen. Mit der Einschränkung, soweit das Vermögen noch vorhanden ist. Eine Einschränkung, die durchaus zu Auseinandersetzungen innerhalb einer Patchwork-Familie führen kann.
Der Nacherbe hat Auskunftsansprüche, kann Inventare verlangen, sodass ich mir für meinen Partner, für meine Partnerin nicht unbedingt wünschen würde, dass sie nur in der Position einer Vorerbin wäre.
Welcher Partner in einer Patchwork-Familie zuerst stirbt und eine Immobilie hinterlässt, das lässt sich nie vorhersehen. Damit die Erbfolge letztlich nicht zu einem Lotteriespiel gerät, empfiehlt Notar Axel Janitzki den Partnern darum, rechtzeitig ein Testament aufzusetzen und darin alle Nachkommen als gleichberechtigte Schlusserben einzusetzen.
Erbrecht in Patchwork-Familien, das war ein Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Einzelheiten zum neuen Kompetenzzentrum für Strahlenschutz erfahren Sie gleich in den Informationen am Mittag mit Silvia Engels am Mikrofon. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.